Emilia Ruag, vor gut 2 Wochen ist dein Buch «Das Ende der Ehe» erschienen. Was bedeutet dir persönlich diese Publikation?
Also was es mir persönlich bedeutet, ich würde sagen, das war für mich wichtig, alle diese Gedanken auch loszuwerden auf Papier, sie in der Welt zu tragen, weil ich habe mich sehr viel intensiv emotional und intellektuell mit dem Thema beschäftigt und ich habe durch das Buch, glaube ich, auch für mich ein Kapitel abschließen können.
Der komplette Titel deines neuen Buches heißt «Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe». Der Titel verspricht also einerseits eine Kritik an der staatlichen Institution Ehe, andererseits verweist der Untertitel darauf, dass unser Verständnis von Liebe revolutioniert werden muss. Beginnen wir bei der Ehe. Du schreibst, die Ehe sei die wichtigste Säule der patriarchalen Ordnung. Wenn man eine neue, gerechtere Gesellschaft anstrebe, müsse die Institution der Ehe abgeschafft werden. Kannst du ausführen, wieso die Ehe deiner Meinung nach die wichtigste Säule der patriarchalen Ordnung ist?
Weil es, also die Ehe ist die wichtigste Säule des Patriarchats, weil es die Beziehungen, die heterosexuellen Beziehungen normiert, einrahmt und kontrolliert. Und die Heterosexualität als politisches Regime, also es ist viel mehr als eine bloße sexuelle Orientierung. Es geht weit über die physische Attraktion hinaus. Es geht um ein Lebensorganisationsprinzip. Es geht um ein politisches Regime, ein politisches, kulturelles und wirtschaftliches Regime. Und die Ehe als Institution gibt uns vor, wie wir zu leben haben, wie wir unser Alltag strukturieren sollten, wer die fürsorgliche Arbeit übernehmen sollte, wer mehr verdienen sollte, wenn Kinder zur Welt kommen, eben wie sie versorgt werden etc. Und deshalb ist die Ehe als Institution eine Säule des Patriarchats, weil es Frauen in der Abhängigkeit der Männer drängt. In der finanziellen Abhängigkeit, aber nicht nur, auch in der emotionalen Abhängigkeit der Männer. Und die Grundlage der Ehe war die patriarchale Unterdrückung. Das heißt, dass die Ehe war immer da, um Frauen zu vereinnahmen und zu glauben, dass es jetzt sich verändern könnte oder dass diese Grundlage einfach ausradiert werden könnte, halte ich für naiv. Ich glaube nicht, dass die Ehe unpatriarchal gemacht werden kann. Und wenn dann, wäre das eine neue Institution und deshalb bedarf es meiner Meinung nach einer Abschaffung.
Die Ehe gibt vielen heterosexuellen und neu auch homosexuellen Menschen Sicherheit, emotional, finanziell und auch gesellschaftlich. Denkst du nicht, dass es extrem schwer sein wird, diese sicherheitsgebende und für manche Menschen durchaus auch sinnstiftende Norm abzuschaffen?
Ja klar, es wird sehr, sehr schwer sein. Und es war für mich erstmal so mit diesem Buch ein Denkanstoß, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, die Ehe zu hinterfragen. Was steckt dahinter? Warum halten wir fest an der Ehe? Also ich habe jetzt keinen Anspruch, also nicht den Anspruch, die Ehe abzuschaffen und dass ich jetzt in Parlamenten gehen werde mit dem Buch und sagen, okay, jetzt ist es Schluss damit, ganz und gar nicht, sondern auch, dass man diese Sicherheitsgefühl hinterfragt, weil ist es wirklich eine Sicherheit, wenn man als Frau, als heterosexuelle Frau in der finanziellen Obhut eines Mannes lebt? Ist es Sicherheit? Also meiner Meinung nach gar nicht. Das ist Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist prekär. Abhängigkeit geht auch mit einem Machtverlust einher. Und die Ehe gibt Sicherheit, das ist ein Gefühl von Sicherheit. Aber also sich scheiden lassen kann man die ganze Zeit. Deshalb, ich glaube, wir müssen das auch für das sehen, was es ist. Also die Ehe ist eine staatliche Einmischung in unserem privaten, intimen Leben. Aber das verleiht keinesfalls die Sicherheit, wonach wir uns streben als Menschen. Was es tut, ist ja, also es schützt Frauen von der finanziellen Ruin nach einer Trennung, wenn sie verheiratet sind und die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit übernommen haben. Deshalb ja, das schon. Aber für mich ist es auch ein Zugeständnis von Ungerechtigkeit, wenn wir Frauen die einzige Möglichkeit der finanziellen Absicherung, die Abhängigkeit zu ihren Männern ist.
Du bist überzeugt davon, dass heterosexuellen Ehen immer ein patriarchales Machtverhältnis innewohnt, also auch solchen, die sich als feministisch verstehen. Kannst du ausführen, wieso?
Weil unsere patriarchale Sozialisation so tief verankert ist. Das heißt, wir können das jetzt nicht einfach ablegen, wir können daran arbeiten. Also das heißt, es gibt viele Paare, die aktiv daran arbeiten und sich auch entfernen von diesem Modell. es auch sehr stark reflektieren. Aber Beziehungen geschehen nicht einfach losgelöst von jeglichen gesellschaftlichen Strukturen, Normen, Werten, Kultur. Und deshalb eine heterosexuelle Beziehung ist verankert in einem normativen System. Und deshalb auch, wenn Sie selbst in der Beziehung als zwei Menschen entscheiden, okay, wir wollen egalitär sein, es gibt die gesamte Gesellschaft, die das auch verhindert. Das heißt, wenn Sie auf der Straße gehen, werden trotzdem auch Bildern auf Sie projiziert, Rollen auf Sie projiziert, ein Status auf Sie projiziert. Der Mann in der Gesellschaft wird trotzdem über mehr gesellschaftliche, also einen erhöhten gesellschaftlichen Status und mehr Macht verfügen. Das ist eine Realität und das heißt also, er wird das nicht auch ablegen vor der Tür, wenn sie wieder in der Wohnung reinkommen. Diese Macht trägt er mit sich rum, die ganze Zeit, auch in der Intimität.
Im Kapitel Nicht alle Männer gehst du auf diesen oft eingeworfenen Einwand ein, dass nicht alle Männer Frauen unterdrücken wollen oder würden. Du stellst fest, dass die Einschränkung Nicht alle Männer problematisch sei, weil Männer, auch wenn sie nicht aktiv patriarchale Gewalt ausüben, ins System eingebunden sind, wie du gerade gesagt hast, und von der männlichen Dominanz profitieren. Kannst du an einem Beispiel erklären, wieso oder wie das funktioniert?
Also ja, das Problem ist, dass wir sehen, das Patriarchat, also es wird auch oft auf schlechte Männer geschoben. Das heißt, es gibt die guten Männer und es gibt die schlechten Männer. Und die guten Männer sind diejenigen, die einfach nicht sexistisch sind, die ihre Frauen nicht unterdrücken, die egalitär sein wollen. Und die schlechten Männer sind eigentlich die eigentliche Schuldigen. Und das sind eben sehr oft auch nicht weiße Männer, also die schwarzen, die arabischen Männer, die jüdischen Männer etc. Es gibt auch die Idee, also die Verrückten in Anführungsstrich, ne? Das heißt, ja, die Vergewaltiger, die Serienmörder etc. Das heißt, das Patriarchat wird als Tat von Monstern auch dargestellt. Und was ich da versuche aufzuführen in diesem Kapitel, ist zu sagen, nein, alle Männer haben bekommen ein Stück Macht durch eben jahrhundertelang Unterdrückung und Etablierung sozusagen vom Patriarchat. Das heißt, sie müssen gar nichts tun, um für diese Macht zu kämpfen, sondern sie bekommen es einfach basiert auf der Tatsache, dass sie als Männer geboren sind. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir das Patriarchat immer als das sehen, was aktiv ist, ne, als eine aktive Unterdrückung der Frauen, dann können wir es nicht ernsthaft bekämpfen, weil dann es würde heißen, wir müssen nach den schlechteren Männern suchen. Und die finden wir sogar nicht, ne? Weil wir sehen zum Beispiel, dass auch alle, also die überwiegende Mehrheit der Vergewaltigungen bleiben unbestraft. Es gibt ganz, ganz viele Femiziden, also die Mörder an Frauen, die jeden dritten Tag in Deutschland passieren, dass sie auch unbestraft bleiben in manchen Fällen. Vor allem, wenn sie gegen Transfrauen auch begangen werden. Und genau, und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wir haben es mit einem System zu tun, an das alle Männer und alle Frauen und alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, beteiligt sind. Ja, sonst ist es einfach zu einfach. Wenn wir das nicht sehen und wenn wir sagen, nicht alle Männer, dann sind wir in einer Position, wo wir nicht, wo wir das Patriarchat auch nur als ein abstraktes Phänomen, das einfach in der Luft schwebt. Aber nein, das Patriarchat ist die aktive und passive Macht der Männer. Aber das ist die konkrete Macht der Männer in der Gesellschaft. Unabhängig davon, ob sie sich dessen bewusst sind, ob sie davon Gebrauch machen, ob sie aktiv unterdrücken oder nicht. Aber das ist eine Realität. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, wo wir diese Macht haben. Genauso wie im Kapitalismus Menschen, die Kapital haben, auch wenn sie nicht aktiv unterdrücken gegenüber Menschen, die kein Kapital haben, sie haben die Macht und sie tragen auch eine Verantwortung.
Ist denn in deinen Augen eine heterosexuelle Liebe ohne patriarchale Unterdrückung überhaupt möglich?
Es ist eine schwierige Frage. Ich tendiere zu nein, solange, und das geht über die Individuen hinaus, ne? Es geht über die Menschen hinaus. Solange wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben, mit den Gesetzen, die wir haben, mit den Institutionen, die wir haben, wo zum Beispiel eben Gewalt an Frauen nicht systematisch und effektiv bestraft wird und bekämpft wird, solange wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen weniger politische, finanzielle, kulturelle Macht haben als die Männer, solange wir in einer Gesellschaft leben, wo die Objektivierung der Frauen komplett verharmlost und normalisiert wird, dann nein, eben eine Beziehung, die heterosexuell ist mit einem Mann und einer Frau, kann in diesem Kontext nicht gleichberechtigt sein.
Dein Vorschlag für weniger Hierarchie in heterosexuellen Beziehungen ist die Abschaffung der Ehe. Unser Denken und auch wenn wir uns beispielsweise als queer verstehen, ist aber dennoch stark durch patriarchale Vorstellungen geprägt. Und auch andere hierarchische Gefälle in Beziehungen wie Klassismus, Rassismus oder Ableismus enden mit der Abschaffung der Ehe ja nicht automatisch. Was erwidest du auf diesen Einwand, dass durch die Abschaffung der Ehe die Hierarchien in Beziehungen nicht automatisch verschwinden?
Also mit der Abschaffung der Ehe wird das Patriarchat nicht automatisch verschwinden. Es ist aber für mich ein wichtiger Schritt in die Richtung. Und es ist klar, dass wenn wir darauf beharren als Gesellschaft, unsere gesamte Wirtschaft, politisches Leben, kulturelles Leben basiert auf das binäre Geschlecht zu organisieren, dann wird diese Hierarchie nicht verschwinden. Das heißt, damit wir das Patriarchat besiegen als Gesellschaft, müssen wir uns wegbewegen von dem binären Geschlecht. Wir müssen uns wegbewegen von der Idee, dass es zwei fixierte, natürliche, in Anführungsstrich, biologische Geschlechter, die in sich eine Hierarchie haben. Das heißt, dass von Natur aus eben sind Männer überlegen. Und viele Menschen würden sagen, nein, es geht nicht darum zu sagen, dass Männer überlegen sind, sondern dass sie einfach anders sind. Das Problem ist, dass sie wurden als anders und überlegen konstruiert und nicht nur als anders. Es geht nicht nur um Alterität hier. Es geht um Andersartigkeit, die auch überlegen ist. Und deshalb müssen wir uns weg davon bewegen. Und was die jetzt queeren Beziehungen angeht, ab dem Moment, wo sie angebettet sind in einem heterosexuellen, heteronormativen Modell, die Ehe, dann müssen sie sich anpassen. Es ging nicht mit einer Erweiterung der Ehe. Das heißt, die Institution wurde nicht neu gedacht, auch für queere Beziehungen. Das wurde nicht erweitert für queere Beziehungen, sondern es wurde lediglich gefragt, dass die queeren Beziehungen sich ähneln an den Hetero-Beziehungen. Na, das heißt also, der Diskurs war eher, ja, eigentlich queere Paare sind ähnlich wie die Heteros. Sie sind so gut wie die Heteros. Sie sind genauso wertvoll wie die Heteros. Und es sollte eigentlich umgekehrt so sein, dass wir sagen, nein, die Hetero-Beziehungen sind ein Modell und es gibt andere Beziehungen, die anders sind und sie müssen sich nicht anlehnen an diesem Modell. Sie können auch für sich existieren, sie können sich auch frei entfalten und nicht nur eine Nachahmung sein von heterosexuellen Beziehungen sein und nur dann eben, weil sie diese Beziehungen nachahmen, als wertvoll angesehen werden.
Du sagst, dass durch die Anerkennung der Ehe für homosexuelle und bisexuelle Paare eben diese Institution gestärkt und unterstützt wird und aber auch Beziehungen queerer Menschen, die sich dieser traditionellen Form verweigern, prekärer werden. Wie meinst du das, prekärer werden?
Prekärer, einfach weil zum Beispiel ja, Paare, die nicht heiraten wollen und die auch Kinder haben wollen in Konstellationen, die nicht heteronormativ sind, die nicht monogam sind, ne? Zum Beispiel möglicherweise ein Beispiel, also ein schwules Paar und ein lesbisches Paar, die sagen, okay, lass uns zusammen Kinder haben, so als Lebenskonstellation, als Lebensform mit 4 Erwachsenen und 3 Kinder oder 2 Kinder. Das Problem ist, dass diese Konstellationen nicht rechtlich abgesichert werden und dass dann dass ihnen vorgeworfen wird, ja, sie hätten euch auch anpassen können. Sie hätten euch auch anpassen können an das Heteromodell. Das habt ihr nicht gemacht, selber schuld, dann habt ihr keine rechtliche Absicherung.
Dein Fazit ist, dass mit der Ehe für alle die Unverletzlichkeit der Ehe gestärkt wurde und dass damit zum ersten Mal auch Lesben und Schwule mit neuen wirtschaftlichen und rechtlichen Abhängigkeiten konfrontiert würden. Deiner Meinung nach ist es eine verpasste Chance, dass die Liebe, das Zusammenleben und die Familie unter allen Menschen nicht neu geregelt worden ist. Denn gerade in queeren Kreisen würde bereits eine Vielzahl von anderen Beziehungsformen und Familienkonstellationen gelebt, die man sich zum Vorbild für neue Formen des Zusammenlebens hätte nehmen können. Stattdessen bleibe nun die Ehe immer noch die einzige Beziehungsform, die wirklich zähle. Im zweiten Teil unseres Gesprächs besprechen wir, wie denn Liebesbeziehungen und Familienformen anders gelebt und geregelt werden könnten.
Rabe Info.
Im zweiten Teil des Gesprächs mit dir, Emilia Roark, möchte ich auf den Untertitel deines neuen Buches zu sprechen kommen, «Für eine Revolution der Liebe». Du forderst mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit und dadurch mehr Liebe. In deinen Ausführungen beziehst du dich immer wieder auf wichtige Denkerinnen, die die Liebe analysiert haben, wie die Theoretikerin Bell Hooks oder die Soziologin Eva Illouz. Weshalb ist eine Revolution der Liebe nötig?
Eine Revolution der Liebe ist nötig, weil im Moment haben wir eine sehr einschränkende Vorstellung von der Liebe. Also das beschränkt sich auf der romantischen Liebe. Also die romantische Liebe ist das Einzige, was eigentlich zählt. Das heißt, Freundschaften werden, also die Wichtigkeit von Freundschaften wird minimiert in unserem Leben, in unserer Gesellschaft und auch für, also vor allem für das Erwachsenenleben. Dass alle emotionalen Bedürfnisse werden auf eine Person reduziert. Und das Problem ist, dass es dieses Denken schwächt Communities, es schwächt Gemeinschaften und es, also es gibt dann zu viel Macht und zu viel Wichtigkeit auf diese Zweierbeziehung, die die Gesellschaft auch stützt. Und das ist, ne, es ist jetzt nicht umsonst, dass die kleinste Einheit der Gesellschaft, eben die Heterokernfamilie, geschützt werden soll, weil es auch die Säule der Nation. Es ist viel einfacher, eine Gesellschaft so zu strukturieren, mit auch die kollektive Macht der Männer, die innerhalb der Beziehungen auch übertragen wird. Also für viele Männer, für viele Menschen könnte es auch so klingen als eine Verschwörungstheorie oder so. Das ist es überhaupt nicht. Das war vor allem eben, wie die Macht strukturiert war. Das stand im Gesetz, ja. Das ist überhaupt keine Verschwörung, sondern es stand fest, es war im Gesetz verankert. Bis vor nicht zu langer Zeit, das heißt, die Generation unserer Mütter waren auch und unsere Großmütter waren auch davon betroffen. Genau, und das heißt also, die Liebe muss revolutioniert werden, weil es gibt ein Skript, dem wir alle folgen. Und das Skript sagt, okay, Frauen müssen sich nach Liebe sehnen und sie werden vervollständigt durch eine Beziehung mit einem Mann. Und sie werden ihren Wert von diesem Mann ableiten und von dieser Beziehung und von den Kindern, die aus dieser Beziehung hervorgehen werden. Und das Problem ist, dass es pusht Frauen auch in einer emotionalen Abhängigkeit, dass auch eine Entfaltung von der eigenen Macht und nicht Macht im Sinne von Geld und Einfluss, sondern Macht im Sinne von für sich stehen und auch also ein Selbstwertgefühl zu haben, das unabhängig eben von einem Mann ist. Und ich glaube, deshalb brauchen wir diese Revolution und wir brauchen eine Revolution der Liebe, weil die Liebe zwischen Menschen über die monogame Beziehung hinaus ist lebenswichtig. Wir haben uns als Gesellschaft auch so entwickelt, dass die monogame Liebe an der Spitze der menschlichen Hierarchien katapultiert wurde. Aber es war nicht immer so. Es war nicht immer so. Und wir brauchen Banden und Gemeinschaften, um weiterzukommen, als fürsorgliche Netze, die uns am Leben erhalten, sozusagen.
Im Kapitel Ode an die Queerness beschreibst du, wie die queere Subkultur abseits des heteronormativen Mainstreams schon heute neue Formen von Liebesbeziehungen und Familie lebt. Siehst du die Liebesbeziehungen und Familienformen der queeren Menschen also als Vorbild für heterosexuelle Beziehungen?
Ich sehe queere Lebens- und Familienformen auf jeden Fall als eine oder sie wurden ermöglicht auch durch Unterdrückung. Ja, das heißt, dass diese Lebensformen mussten sich auch jenseits vom Staat entwickeln. Sie mussten sich jeweils von der patriarchalen Macht entwickeln. Und das heißt, es zeigt uns, was möglich ist. Ja, es geht jetzt nicht darum, queere Lebensformen zu idealisieren, aber es geht darum, auch zu sehen, dass sie sich auch freier entfalten konnten und möglicherweise unseren Bedürfnissen, unseren emotionalen Bedürfnissen als Menschen auch mehr entsprechen. Zweitens, was auch an queeren Beziehungen schön ist, ist, dass die patriarchale Macht nicht automatisch in der Beziehung verankert ist. Es heißt nicht, dass er sich nicht verwirklichen kann und materialisieren kann in queeren Beziehungen, vor allem wenn eben die Paare heteronormativ organisiert sind und sich sehr stark anlehnen an einem heterosexuellen Modell. Aber generell geht Liebe auf Augenhöhe viel einfacher als in Heterobeziehungen, weil wir haben nicht eine gesamte gesellschaftliche Ordnung, die uns die ganze Zeit vermittelt, Männer sind überlegen, haben mehr Macht etc., müssen eben auf die Frauen herrschen etc. Und das heißt, also diese Freiheit ist sehr, sehr kostbar auf jeden Fall.
Wo würdest du ansetzen, wenn du die Macht hättest und heute damit beginnen könntest, die Ehe abzuschaffen und neue Formen des Zusammenlebens zu etablieren?
Also ich glaube, das ist eine Veränderung, die von innen kommt. Das heißt, es gibt sehr, sehr, sehr viele Frauen, die im Patriarchat gefangen sind und die sich dessen auch nicht zu 100% bewusst sind. Sie merken schon natürlich, also durch es ist ein sehr starkes Gut-Feeling sozusagen, dass ihnen was nicht stimmt. Also ich habe so viele Rückmeldungen von Frauen bekommen, die mir gesagt haben, danke, es spricht mir aus der Seele. Ich habe die ganze Zeit gespürt, dass es mir nicht gut geht. Ich habe gespürt, dass irgendwas nicht stimmt, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Und deshalb als erster Schritt müssen heterosexuell gebundenen Frauen über ihre Situation, also sie müssen im Klaren sein über ihre Situation und wirklich merken, dass sie eingebettet sind in einem Machtverhältnis und dass es jetzt nicht verharmlost, sondern normalisiert werden sollte. Zum Beispiel, dass die ungleiche Verteilung der Care-Arbeit innerhalb von heterosexuellen Ehen keine Fatalität ist, dass sie das nicht unbedingt akzeptieren müssen. Das ist eine Form der Ungerechtigkeit ist, die kollektiv und systemisch und strukturell ist und historisch auch. Und wenn Frauen, die in intimen Beziehungen mit Männern sich stärken und ihre Macht auch entdecken, dann kann das System, also würde das System zerbröckeln. Wenn sie aber die ganze Zeit mitmachen und das verharmlosen und sich denken, naja, das ist so, ab dem Moment, wo ich Kinder habe, dann muss ich mich um sie kümmern und auch wenn ich mehr mache, dann hat es eben mit meiner Rolle als Frau zu tun, dann wird dann die Abschaffung der Ehe auch wenig bewirken können. Ich rede auch weniger von den Männern, weil der Leidensdruck ist viel, viel kleiner für sie. Bis zu gar nicht vorhanden, weil sie von dieser Situation nicht negativ betroffen sind. Sie sind nicht diejenigen, die finanziell abhängig gemacht werden von den Frauen. Sie sind nicht diejenigen, die eben ausgebeutet werden, kollektiv auf staatlicher Ebene. Sie sind nicht diejenigen, die eben kollektiv diese Arbeit umsonst leisten und weniger Macht auf politischer und wirtschaftlicher und finanzieller Ebene haben. Deshalb fokussiere ich mich auf die Rolle der Frauen, weil diese Veränderung muss und sollte von ihnen auch kommen. Sie sind diejenigen, die diese Macht haben. Und wenn wir immer wieder sagen, und das ist für mich ein großes Problem in der heutigen Debatte, dass es immer wieder gesagt wird, naja, aber wir brauchen die Männer für diese Veränderung. Wir brauchen sie, wir müssen sie ans Boot holen. Und ich sage, ja, sie werden mitmachen müssen irgendwann, aber das ist nicht, dass wir sie unbedingt brauchen für diese Veränderung. Frauen haben bisher im Feminismus gekämpft ohne die Unterstützung der Männer. Sie haben ohne die Unterstützung der Männer angefangen. Irgendwann wurden sie gezwungen, diese Veränderungen anzunehmen. Aber es ist nicht so, dass die Männer massiv gekämpft haben für das Frauenwahlrecht. Nein, Frauen haben für sich gekämpft. Es ist nicht, dass Männer massiv gekämpft haben, dass die Vergewaltigung in der Ehe auch anerkannt wird. Ganz und gar nicht. Das kam alles von Frauen. Und es muss gemerkt werden von lesbischen Frauen. Lesbischen Frauen haben einen enormen Beitrag geleistet im Feminismus und diesen Beitrag wird sehr oft auch minimiert. Aber sie waren diejenigen, die das gemacht haben, die das auch angestoßen haben und die sehr früh sozusagen einen Feminismus auch leiten konnten, ohne den Affekt eben von den heterosexuellen Beziehungen. Und es ist ja wichtig, das zu erkennen.
Du rufst also die heterosexuellen Frauen dazu auf, die Institution der Ehe zu bekämpfen und jetzt damit anzufangen. Das ist dein Ansatz?
Mein Ansatz ist wirklich, dass heterosexuelle Frauen sollten ernsthaft über ihre Kondition nachdenken und ehrlich über ihre Konditionen nachdenken in heterosexuellen Beziehungen, ja.
Eines deiner Fazits ist auch, dass das binäre Geschlecht abgeschafft werden muss als Konsequenz der Abschaffung der Ehe, weil die Ehe zur Infrastruktur gehöre, die den Binarismus aufrechterhalte. Wo würdest du ansetzen, wenn du in der Lage wärst, das binäre Geschlechtersystem abzuschaffen?
Erstmal, dass wir erkennen als Gesellschaft, dass Geschlecht ein Konstrukt ist. Also ja, wir haben, also Männer und Frauen haben unterschiedliche Geschlechtsorgane, ne, so wie sie aufgeteilt wurden, aber nicht nur. Also es gibt zum Beispiel, also das Geschlecht oder wie wir uns definieren, geht weit über die Geschlechtsorgane hinaus. Also es gibt auch Transmenschen, die eben nicht in diesem Skript auch anpassen, in diesem System anpassen. Es gibt Intersex-Menschen, es gibt nicht-binäre Menschen auch, die das sprengen, die den Rahmen sprengen. Und das ist gut so. Es gibt, glaube ich, im Moment wir beharren darauf zu denken, dass das Geschlecht nur biologisch ist. Aber das Geschlecht, und das wurde wissenschaftlich belegt, schon einige Zeit, seit vor einiger Zeit, dass das Geschlecht nicht binär ist, sondern es ist ein Kontinuum. Das Geschlecht ist nicht eine binäre Ordnung, sondern die Medizin erkennt mehr als 5 Geschlechter, nicht nur aufgrund von, basierend auf die Genitalien, sondern basierend auf die Hormone, basierend auf die Chromosomen, basierend auf die Anatomie, basierend auf ganz anderen Faktoren, die weit über das äußere Geschlecht, also das äußere, die äußere Geschlechtsorgane hinausgehen. Und das fängt sehr früh an, also mit der Erziehung der Kinder. Ich habe selbst ein Kind und merke, wie machtvoll diese Sozialisierung ist. Und dass sehr, sehr, sehr früh Jungs wachsen auch mit einem Druck auf, eben nicht wie die Mädchen zu sein. Dass es lebenswichtig ist für Jungs, nicht als Mädchen wahrgenommen werden, weil eben das in Anführungsstrichen das Sprachegeschlecht ist. Und diese Männlichkeit, wie die aufgeführt wird und wie sie ausgelebt wird von Jungs, ist sehr, sehr, sehr problematisch. Weil das ist im Grunde das Nest des Patriarchats. So wird es auch gebaut, diese männliche Dominanz. Und das ist auch ein schwerer Preis, den die Jungs auch zahlen müssen dafür. Weil die Jungs müssen ganze Teile von sich ausblenden. Sie müssen ganze Teile von sich, ja, sie müssen ganze Teile von sich ausblenden und minimieren und Bell Hooks, die Autorin, also die afrofeministische Autorin, würde sagen, es ist eine Schlacht an der eigenen Identität sozusagen, weil sie sich nicht erlauben können, weich und emotional und verlässlich zu sein und fürsorglich und liebevoll, weil das eben Eigenschaften sind, die vor allem für Frauen und für Mädchen gemeint sind. Wie traurig ist das denn bitte für Sie?
Also die Abschaffung oder die Bekämpfung der Binarität des binären Geschlechts beginnt also auch oder vor allem auch bei der Erziehung, was dann auch wieder oft Aufgabe der Frauen ist. Wenn ich jetzt überspitzt sagen würde, du sagst, die Ehe müssen die Frauen abschaffen, bei der Kindererziehung müssen die Frauen gucken, dass sie Binarität nicht lehren oder vermitteln, wie es bisher gemacht wird, wird ja die ganze Arbeit, die wir machen wollen, um eine gerechtere Gesellschaft zu bekommen, wieder den Frauen zugeschoben. Was sagst du dazu?
Na, ich sage dazu, wir haben keine Wahl. Also werden die Männer das tun? Nein, deshalb müssen wir das machen. Und das ist auch eine Arbeit, die gewürdigt werden sollte. Diese politische Arbeit hat so viel Wert, es ist befreiend. Das ist jetzt nicht nur anstrengend und ja, es ist anstrengend, aber das ist auch die Arbeit der Befreiung. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das eben von Institutionen gemacht werden, von Parlamenten, von Männern, von den Ehemännern, von den Vätern. Sie werden mitziehen. Und das ist das Ding. Es gibt viele Männer, die das auch wollen. Und sie ziehen mit, sie machen mit. Aber wir können nicht darauf warten, dass es eben von außen kommt. Die eigene Befreiung kommt von uns selbst. Ja.
Emilia Roack, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.